Hallo und herzlich willkommen. Sie hören einen Podcast der ADO, der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Onkologie.
Im heutigen Podcast gibt es wieder Neuigkeiten von wichtigen Kongressen. Neben dem ASCO, zu dem Sie ebenfalls ein Interview hier anhören können, findet im Herbst der Europäische Onkologiekongress statt, der ESMO. Auch bei diesem Kongress werden wichtige Studienergebnisse präsentiert, die anschließend die Therapie der Hauttumore Aufnahme finden oder die dafür relevant sind, die diese beeinflussen. Deswegen haben wir auch zu diesem Kongress einen Podcast gemacht und mit dem Titel Neues vom ESMO. Wir haben heute Herrn Professor Axel Hauschild aus Kiel zu Gast. Er ist seit vielen Jahren in der Dermato-Onkologie tätig und vielen von Ihnen sicher schon bekannt. Er ist aktuell Oberarzt an der Universitätshautklinik in Kiel und hat außerdem eine eigene Praxis. Herzlich willkommen, Herr Hauschild.
Ja, liebe Frau Weber, vielen Dank für die Einladung.
Herr Hauschild, beim ESMO werden ja wie jedes Jahr wichtige Ergebnisse vorgestellt. Dieses Jahr hoffentlich auch. Wir starten meistens mit dem Melanom in diesem Podcast. Das machen wir auch heute so. Was war denn für Sie in diesem Jahr oder ich sage jetzt mal bei diesem Kongress beim ESMO das Wichtigste zum Melanom?
Ja, das herausragende Ergebnis war sicherlich die sogenannte KEYNOTE-716-Studie, die im Plenarsaal vorgetragen wurde. Das ist eine Auszeichnung für die wichtigsten Ergebnisse, die wirklich auch die Praxis der Therapie verändern. Hierbei handelt es sich um eine adjuvante, das heißt vorbeugende prophylaktische Therapie für Melanompatienten im Stadium 2. Ich will kurz erläutern, was das bedeutet. Stadium 2b und c sind Melanompatienten mit einer Tumordicke von mehr als 2 mm. Die zusätzlich am Tumor noch ein biologisches Signal haben, das wir Ulzeration nennen. Das findet sich auf dem Mikroskopieschein, auf dem Histologieschein. Da steht dann Stadium 2b drauf. Und die Patienten, die mehr als 4 mm Tumordicke haben, unabhängig von der Ulzeration. Das sind die beiden Tumorklassen, die hier untersucht wurden. Verglichen wurde eine Immuntherapie mit dem schon bekannten sogenannten PD-1-Antikörper Pembrolizumab, der intravenös gegeben wird, zumeist alle 3 Wochen. Und da ist es so, dass das verglichen wurde mit einem Placebo, das heißt mit Infusionen mit Kochsalz. Das war in diesem Tumorstadium vertretbar, weil wir bis dato nur die Interferontherapie hatten, die aber nicht sehr überzeugt hat. Und noch dazu, weil die Interferontherapie in Deutschland nicht mehr verfügbar ist. Das heißt, es gibt gar nichts für diese Patienten. Und diese Patienten brauchen aber etwas, weil sie ein höheres Risiko haben, dass ein Rezidiv auftritt, also Metastasen kommen, oder auch, dass man daran schlimmstenfalls auch verstirbt. Und die Studie hat gezeigt, dass die Gabe von Pembrolizumab im Vergleich zum Placebo als Infusion besser ist, und zwar statistisch signifikant besser ist, sodass wir glauben können, dass die Möglichkeit besteht, dass hier eine Zulassung ausgesprochen wird. Auch in Europa, in den USA ist das manchmal einfacher als in Europa. Aber ich glaube, diese Ergebnisse werden auch in Europa dazu führen, dass für 2022, wann auch immer, eine Chance besteht, dass wir das Präparat hierfür auf dem Markt haben werden, für diese Patienten, die die Therapie benötigen. Nun, die Kehrseite der Medaille war, wie zu erwarten, eine bestimmte Anzahl von Nebenwirkungen. Wir haben etwa 12% Therapieabbrüche aufgrund von Nebenwirkungen. Und das sind Nebenwirkungen, wo sich bei diesem Pembrolizumab ergibt, dass im Körper Abwehrreaktionen gegen gesunde Zellen erfolgen, zum Beispiel gegen Darmzellen oder auch andere Zellen. Wir nennen das Autoimmunreaktionen. Und die können auch dazu führen, dass bei 18% der Patienten später Hormone eingenommen werden, zum Beispiel, weil die Schilddrüse nicht mehr richtig funktioniert und man dann ein Schilddrüsenhormon für den Rest des Lebens einnehmen muss. Mit anderen Worten, hier wird eine intensive Diskussion zwischen Risiko, sprich Nebenwirkung, und Nutzen, sprich Verhinderung des Fortschreitens der Tumorerkrankung notwendig werden. Und das ist das Kerngeschäft eines jeden Onkologen und Dermato-Onkologen. Wir müssen mit den Patienten die Pros und Kontras einer Therapie bereden und natürlich auch mit den Angehörigen. Beim Stadium 4 Melanom, wo also ein fortgeschrittener Tumorstatus vorliegt, mit zumeist Metastasen an inneren Organen, wie der Lunge oder der Leber, schlimmstenfalls auch des Hirns, gab es ein Update zu der Columbus-Studie, die 2 Präparate untersucht hat, nämlich Braftovi und Mektovi. die bereits eine Zulassung haben. Aber wir haben jetzt 5 Jahres Überlebensdaten dazu gesehen und wir sehen, dass kein Fortschreiten der Erkrankung, wir nennen das die rezidivfreie Zeit, ja, kein Fortschreiten der Erkrankung nach 5 Jahren bei immerhin etwa 27% der Patienten zu beobachten ist. Das heißt, wir haben eine Gruppe von 1/4 von Patienten, wo ich glaube, dass sie wahrscheinlich sogar geheilt sind. Und die Überlebensrate beträgt 37%. Natürlich erwarten wir immer mehr, aber es ist immerhin doch 37% bei einer Erkrankung, die noch vor 10 Jahren nicht richtig therapierbar war, in einem sehr fortgeschrittenen Tumorstadium. Also ich finde die Ergebnisse gut und grundsätzlich ist die Therapie auch gut verträglich. Natürlich gibt es auch hier, wie schon bei der Zulassungsstudie, die zur Zulassung vor 2 bis 3 Jahren geführt hat, auch Nebenwirkungen. Die sind aber sehr gut zu managen. Ja, und last but not least, ein Update einer Studie vom ASCO-Kongress. Und ich bin mir sicher, dass die Frau Dr. Weber dort schon ein Interview geführt hat nach dem Kongress, der eigentlich immer in Chicago stattgefunden hat, aber nun halt auch virtuell war, dank Covid. Und diese Studie heißt Relativity 047 Studien. Da steckt das Wort RELA drin. Und RELA steht für das neue Medikament, den neuen Wirkstoff Relatinimab. So wie auch das Pembrolizumab, das Nivolumab, die PD-1-Antikörper sind und Immuntherapeutika sind, greift auch das Relatinimab in diese sogenannte Immun-Checkpoint-Regulation ein. Sorgt also dafür, dass die Scharfsteller des Immunsystems, die sogenannten T-Zellen, aktiviert werden. Die haben vorher ein hemmendes Signal. Und das neue Medikament sorgt dafür, dass die Zellen scharf gemacht werden, um Tumoren angreifen zu können. Und es wird immer in Kombination gegeben mit Nivolumab, sodass nicht der neue Wirkstoff zugelassen wird, Relatinimab. Und das ist in meiner 30-jährigen Karriere das erste Mal, dass ich so etwas gesehen habe, sondern immer nur eine Kombination. Das Relatinimab gibt es in der Ampulle zusammen mit dem althergebrachten Nivolumab, das mittlerweile 4, 5 Jahre schon auf dem Markt ist. Und das bedeutet, dass wir hier die Situation haben, dass es nur das Mixed gibt und dass die Infusionszeit kürzer wird. Das könnte für Sie als Patientinnen und Patienten angenehmer sein, weil man nicht 2 Infusionen nacheinander braucht. Die Infusionszeit ist kürzer und das Gute dieser Studie ist, dass über das Nivolumab hinausgehend kaum Nebenwirkungen festgestellt wurden, wenn es verglichen wurde mit eben dieser Fix-Kombination. Das heißt, im Allgemeinen ist sie recht gut verträglich. Die Abbruchrate beträgt unter 20% aufgrund von Nebenwirkungen. Es sind die üblichen wiederum Autoimmunnebenwirkungen, die ich eben dargestellt habe, die wir aus der ganzen Medikamentengruppe kennen, die zum Therapieabbruch führen können. Und die Wirksamkeit ist statistisch signifikant besser gewesen für Patienten, die Kombination bekommen haben im Vergleich zum Nivolumab. Und hier wird sich die Frage stellen, ob in der Risiko-Nutzen-Abwägung eventuell dieser Kombination nach der Zulassung, die ich eigentlich erwarten würde, auch vielleicht schon im kommenden Jahr in Europa, der Vorzug gegeben werden sollte gegenüber der alleinigen Therapie mit Nivolumab oder auch Pembrolizumab. Also ob ein Standard verändert wird. Und ich gebe nochmal zu bedenken hier, dass wir auch ein Leitlinien-Update in Deutschland im kommenden Jahr haben werden und hier eventuell schon diese neuen Therapieoptionen beide in der prophylaktischen Adjuvantentherapie und in der Situation im Stadium 4 besprochen werden können, um für Sie letztendlich am Ende des Tages noch bessere Therapien zu haben, die hoffentlich dann auch mit einer guten Verträglichkeit einhergehen.
Also wir haben ja wirklich viel Neues gehört. Erstmal vielen Dank. Auch in den letzten, also auch immer bei jedem Kongress gab es neue Daten. Es gibt neue Therapien und wir haben dieses Jahr 10 Jahre Immuntherapie. Wir haben nämlich die erste Immuntherapie bei Melanom 2011 ja die Zulassung gehabt in Deutschland mit dem Ipilimumab. Und jetzt gibt es eben, es gab ständig auch neue Kombinationen und wir haben ganz viele Therapieoptionen. Du hast es eben gesagt, oder Sie haben es eben gesagt, Herr Hauschild, dass es ja in den letzten 30 Jahren eben nicht so viele neue Zulassungen gab, in den letzten 10 Jahren ganz viele. Jetzt sprechen wir ja ganz viel über diese optimale Reihenfolge der verschiedenen Therapieoptionen, die jetzt auch neu alle eben erst gekommen sind. Welche Schlüsse kann man denn daraus ziehen oder können Sie als Ärzte, als Ärztinnen denn bisher schon daraus ziehen aus diesen Therapieoptionen und wie man das kombiniert am besten?
Ja, das ist eine ganz wichtige Fragestellung, liebe Frau Weber. Und ich denke, man kann jetzt schon sagen, dass wir gescheitert sind mit den Triple-Kombinationen. Das waren Medikamente, wo wir die Tabletten, wie zum Beispiel dieses, was ich eben erwähnt habe, den Bera von Meckhammer, Braftovi und Mektovi oder auch andere Präparate, die dort im Einsatz sind, wie Tafinla und Mekinist, gegeben haben. Und wir gesehen haben, wenn wir dann Immuntherapie oben drauf geben, wirkt das nicht unbedingt besser. Es ist wahrscheinlich besser, aber es ist nicht so, dass es obendrauf unglaublich viel setzt, sodass keine statistisch signifikanten Ergebnisse bis jetzt vorliegen und damit auch keine Zulassung in Europa. Aber wir haben gesehen, dass es mehr Nebenwirkungen gibt. Also viel hilft viel, gilt hier definitiv nicht immer. Sodass man sich schon fragen muss, müssen wir eigentlich alles auf einmal geben? Stichwort wieder dieses Triplet, drei Substanzen auf einmal. Oder können wir nicht auch einfach eine nach der anderen geben? Und damit kommen wir auf eine Studie und eine Situation zu sprechen, die wir sequentielle Therapien nennen. Eins nach dem anderen. Und hier ist eben die Frage, ob vielleicht die sehr schnell wirksamen Bera von Meckhammer, diese Mittel, die man in Tablettenform halt einnimmt, die bei vielen Patienten, nämlich 70%, zu einer Rückbildung von Metastasen führen und damit die wirksamsten Medikamente im Hinblick auf die Rückbildungsrate sind, ob diese Medikamente nicht zuerst gegeben werden können und dann stoppt man nach 8 oder 12 Wochen und gibt dann die Immuntherapie, von der wir wissen, dass, wenn Patienten ansprechen, diese sogenannten Remissionen, das heißt das Tumoransprechen, lange, lange anhält, im Schnitt 5 Jahre. Die ideale Wirkungsweise wäre doch, schnell wirksame Medikamente noch mehr Patienten helfen und dann die Immuntherapie hinten rausgeben, die so lange anhält. Und das hat eine Studie untersucht, die jetzt auch wieder vorgestellt worden ist von Professor Ascerto aus Neapel, die C-Combit-Studie. Und in dieser Studie hat man das halt verglichen mit den konventionellen Immuntherapien und mit den konventionellen Bera von Meckhammer, wo man eigentlich immer sagt, wir geben die Therapie so lange, bis ein Progress, heißt Tumorwachstum, auftritt. Das ist die konventionelle Denkweise in der Onkologie. Hier wird ohne Progress geswitcht. Deswegen heißen diese Studien teilweise auch Switch-Studien und man gibt ein Medikament nach dem anderen. Und ja, nun zum Ergebnis der C-Combit-Studie. Es ist manchmal halt nicht so einfach, wie man denkt. Ich hatte erwartet, persönlich erwartet, dass wir hier einen Erfolg sehen werden. Und wir sehen, dass die sequentielle Therapie insbesondere besser verträglich ist und noch mehr Patienten dazu führen, bei noch mehr Patienten dazu führen wird, dass sie ein Tumoransprechen haben. Aber bis jetzt sieht es so aus, dass sie genauso gut ist wie die konventionelle Immuntherapie, sodass hier kein Favorit ausgemacht werden kann und wir keine Ergebnisse haben, die unsere Leitlinien zum jetzigen Zeitpunkt verändern können. Das heißt nicht, dass wir diese sequentielle Therapie nicht auch heute schon machen können, aber es gibt keine klaren Daten, wo wir sagen können, wir helfen damit mehr als mit dem konventionellen, sprich althergebrachten Ansatz, der bereits zugelassen worden ist. Ich persönlich habe vor 5 Jahren 2 Freunde, eine sehr alte Freundin von mir und meiner Frau und eine nicht sehr alt in dem Sinne, dass sie sehr alt ist, weil sie genau einen Tag jünger ist als ich, sondern sehr alt in dem Sinne, dass wir uns schon Jahrzehnte kennen, behandelt und die Frau eines Klassenkameraden von mir mit diesem sequentiellen Ansatz und beide haben erst die BRAF-Medikamente bekommen, weil sie eine BRAF-Mutation haben und dann die Immuntherapie. Und beide haben eine komplette Remission bis heute anhalten, sind also tumorfrei. Und ich dachte, nach diesen Schlüsselerlebnissen, wenn man so etwas erlebt, ist man mehr als glücklich. Und ich sehe diejenigen bei Geburtstagen immer wieder, dass die sequentielle Therapie definitiv besser ist. Ich bin aber eines Besseren belehrt worden. Es gab nicht wenige, die vorher schon gesagt haben, Axel, sei vorsichtig. Nur die Studien beantworten solche Fragen und nicht individuelle Therapieversuche. Dennoch war es damals eine richtige Entscheidung gewesen. Was ich sagen will ist, lassen Sie uns weitere Studienergebnisse abwarten, bevor man es in die Routine hebt. Das heißt nicht, dass man es in Einzelfällen nicht schon machen kann.
Wir haben ja im Moment auch die Situation, dass vor allen Dingen bei Patienten, die eine BRAF-Mutation haben, ja auch alle Therapieoptionen ausgeschöpft werden im Rahmen der Therapie oder im Rahmen der des ganzen Zeitraums, wo die Patienten behandelt werden. Und wir haben ja vorhin über die adjuvante Therapie gesprochen. Auch da gibt es ja beide Therapieoptionen. Das heißt, im Laufe der Erkrankung wird ja wahrscheinlich jeder Betroffene mal beide Therapieoptionen bekommen, ja, sofern das möglich ist. Also haben wir ja sowieso.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Frau Dr. Weber, weil letztendlich ist es so, dass die Patienten heute, die, ich sage mal, vorne in der sogenannten Erstlinientherapie, nachdem die Diagnose festgestellt ist, Behra von Meckhammer kriegen, die dann nicht zum gewünschten Erfolg, nämlich der kompletten bleibenden Abheilung und damit Heilung führen, sondern irgendwann in einem Punkt Progress enden. Die kriegen dann eine Immuntherapie, die vielleicht auch nicht zum gewünschten Erfolg führt. Und die kriegen dann das, was wir heute Reexposition oder Neuhochdeutsch Re-Challenge nennen. Die kriegen nochmal wieder Behra von Meckhammer. Und ob man es glaubt oder nicht, die führen wiederum bei ca. 40% der Patienten zu einem weiteren oder neuen Therapieansprechen. Insofern ist das eine sehr gute Situation, dass wir eigentlich hier noch was im Köcher haben und naturgemäß zwei Therapielinien mehr anbieten können bei denen, die wirklich eine BRAF-Mutation tragen. Mhm. Aber leider Gottes sind das nur 40% aller Melanompatienten.
Also umso wichtiger ist es doch nochmal auch über die neuen Therapiekonzepte zu sprechen oder eben was Neues zu suchen. Also die Dermato-Onkologen hören ja auch nicht auf damit. Wir haben im vergangenen Jahr ganz viel über diese sogenannten neoadjuvanten Therapiekonzepte gesprochen. Da gab es auch mehrere Studien dazu. Gibt es denn dazu auch was Neues? Vielleicht können Sie auch noch mal ganz kurz erklären, was damit gemeint ist, also im Vergleich zur adjuvanten Therapie und ob es da auch noch mal was Neues dazu gibt.
Ja, sehr gerne. Also unter Neoadjuvant versteht man einen Ansatz, der nicht vom Melanom kommt, sondern insbesondere vom Brustkrebs kommt. Das heißt, wir haben einen Tumor, in diesem Fall Haut- oder Lymphknotenmetastasen, und man könnte die prinzipiell gleich operieren. Man kann aber auch vorab die auf dem Blutwege therapieren. Wir nennen das systemisch therapieren. Systemisch heißt, den ganzen Körper mit Medikamenten versorgen, in der Hoffnung, dass die Tumoren kleiner werden und dann vielleicht besser operabel sind. Das war die Idee beim Brustkrebs. Bei uns haben wir jetzt so erstaunliche Ergebnisse, insbesondere durch die Kombination von Ipilimumab und Nivolumab, also der kombinierten Immuntherapie, dass wir sagen können, etwa 60% aller so behandelten Herde, obwohl die Behandlung nach 9 Wochen abgeschlossen ist, gehen komplett zurück. Und wenn man diese Patienten dann operiert, sieht man, dass wirklich keine Tumorzellen mehr da sind. Wir nennen das dann eine komplette Remission. Und das ist schon etwas Erstaunliches, und das Therapiekonzept sieht wirklich gut aus, aber es ist halt so, dass trotzdem natürlich die Konkurrenz die Operation ist. Und ich weiß nicht, wie Sie als Patientinnen und Patienten darüber denken, wenn der Arzt zu Ihnen sagt, naja, wir können den Lymphknoten drin lassen und erstmal versuchen, den wegzukriegen. Die Chance, dass wir ihn ganz wegkriegen, ist 60%, aber auch nicht 100%. Ja, ob man dann den Mut hat, das Ganze so zu machen, dass man erst auf dem Blutwege therapiert. So, aber was das alles Entscheidende ist, und das kommt im zweiten Teil meiner Ausführung, ist dann, dass Sie einen Vorteil nicht dadurch haben, dass der Knoten kleiner wird und dann vielleicht doch noch operiert wird, sondern die Wirkung auf den ganzen Körper übergeht und Sie vielleicht nach der Entfernung des Knotens tumorfrei bleiben. Und das ist das, was eine Arbeitsgruppe aus Holland zeigen konnte, dass 90% der Patienten, bei denen der Tumor verschwunden ist, auch 2 Jahre später kein Nachwachsen einer Metastase hatten und keine neuen Metastasen aufgetreten sind. Und das ohne eine adjuvante Therapie nach der Operation. Das heißt, vorne die 4, 6, 8 Wochen Therapie haben das alleine getan. Und diese Ergebnisse sind für mich fast so gut, um sie zu glauben. Das habe ich auch dem Studienleiter so gesagt. Er sagt aber, wir haben damit bei über 100 Patienten Erfahrung gesammelt und die Daten sind einfach so. Und die Daten sind schon sehr gut für die kombinierte Immuntherapie. Sie müssen aber jetzt nochmal in einer großen Studie, die weltweit durchgeführt wird, bestätigt werden, bevor man der neoadjuvanten Therapie auch in unseren Leitlinien den entsprechenden Raum gewährt, nämlich von einem neuen Therapiestandard zu sprechen.
Gut, das ist ja auch dann, also 100 Patienten sind schon viel, aber um das tatsächlich dann relevant werden zu lassen, brauchen wir ja noch mehr. Und da wird auch sehr viel dran gearbeitet an diesen Studienkonzepten. Gibt es denn auch etwas oder eine Patientengruppe, für die Sie sich noch eine bessere Therapie wünschen würden? Oder welche Fragen sind denn noch ungelöst Ihrer Meinung nach? Also wo dürfen wir noch auf bessere Ergebnisse hoffen?
Ja, liebe Frau Weber, ich kann Ihnen sagen, es gibt immer etwas. Also erstmal ist es so, selbst wenn wir mit den besten Therapien bei 50% Langzeitüberleben angekommen ist, bedeutet das, dass 50% der Patienten nicht mehr unter uns sind. Wir sollten also nicht stoppen, bevor wir vielleicht diesen Tumor in jedem Fall in eine Heilung überführen können. Ich bin bloß sehr großer Optimist, aber auch Realist und glaube, dass ich das während meiner aktiven Zeit so nicht mehr erleben werde. Es ist schwierig, weil die Tumoren auch überleben wollen. Sie mutieren und sehen nicht mehr so aus wie vorher und sind damit für das Immunsystem nicht unbedingt als fremd erkennbar und können damit eliminiert werden, ausgeschleust werden, angegriffen werden. Also es sind immer zwei Seiten, die das sind. Das ist schwierig. Die Gruppen, die vielleicht am schwierigsten sind, sind die naturgemäß die mit Hirnmetastasen, also wo Tochtergeschwülste im Hirn sind. Und hier haben wir mit Ipilimumab, Nivolumab eine langfristige Wirksamkeit, die ich nie, aber auch nie in meinem Leben erwartet hätte. Diese Kombinationstherapie ist der absolute Standard bei Hirnmetastasen. Der Nachteil ist, sie ist nicht besonders gut verträglich, 40% Therapieabbruch. Aber selbst bei den Patienten, die aufgrund von Nebenwirkungen die Therapie nicht über den gewünschten Zeitraum zu Ende führen können, sieht man den Therapieerfolg. Das ist mit Abstand das Beste, was wir Patienten mit Hirnmetastasen anbieten können, Ipilimumab und Nivolumab. Die zweite Sache sind die Patienten mit sehr hoher Tumorlast, die bereits symptomatisch zu uns kommen, weil die Tumoren sie so quälen und weil diese Tumoren einen Stoff ausschütten, der heißt TNF, Tumornekrosefaktor. Das bedeutet, die Tumoren sind so groß, dass das den Patienten schwächt. Er kommt nicht mehr richtig in die Hufe, wie wir im Norden sagen, kommt nicht richtig aus dem Bett raus. Und diese Patienten, die haben von Anfang an eine schlechtere Prognose und für die müssen wir auch etwas haben. Und die herkömmlichen Medikamente wirken dort nicht besonders gut. Und last but not least, eine Gruppe von Patienten, die zum Glück sehr, sehr selten ist in unseren Gefilden, aber in Asien zum Beispiel einen sehr großen Anteil ausmacht. Das sind die Patienten mit Schleimhautmelanomen, wo also an der Mundschleimhaut oder an der Genitalschleimhaut oder an der Analschleimhaut eben auch dieser schwarze Hautkrebs auftreten kann, weil dort auch Pigmentzellen sind, die sogenannten Melanozyten, deswegen auch Melanome in dieser Region. Und die sind bis heute immer noch schlecht therapierbar und lange nicht so gut wie die Melanome, die an der Hautoberfläche sitzen. Das sind so drei Gruppen, die mir spontan einfallen, die wirklich davon profitieren würden, wenn die Wissenschaft weitergeht. Also ich werde meine Hände nicht in den Schoß legen und immer wieder Studien machen. Und in diesem Zusammenhang darf ich vielleicht, liebe Frau Weber, abschließend auch noch sagen, dass der Standard auch in der deutschen Leitlinie die Teilnahme an einer klinischen Studie ist. Und ich bin so froh, dass kein einziger meiner Patienten mehr sagt, bin ich denn jetzt das Versuchskaninchen? Diese Antworten habe ich vor 20 und auch vor 30 Jahren nicht selten gekriegt. Jetzt sind Patienten froh, wenn sie an Studien teilnehmen dürfen. Und vergessen wir nicht, Sie haben es erwähnt, wir haben 12 Neuzulassungen in den letzten 10 Jahren erlebt. Die Patienten, die in der Zulassungsstudie drin waren, haben bereits davon profitiert, Jahre bevor das Medikament auf den Markt kam. Es ist also auch eine richtig gute Möglichkeit, etwas zu bekommen, was man ansonsten noch nicht kriegen kann. Und von daher kann ich nur alle Sie, liebe Patientinnen und Patienten, aber auch Ihre Angehörigen motivieren, zumindest über eine Studienteilnahme an einem Melanomzentrum nachzudenken.
Das war nochmal ein ganz wichtiger Hinweis zum Schluss. Super, vielen Dank. Ich kann mich sogar selber noch an Patienten erinnern aus Kiel, aus der Klinik, die wir damals gesehen haben, als ich bei Ihnen zu Besuch war, die auch in den ersten Studien damals mit den CTLA-4-Antikörpern, die daran teilgenommen haben. Ja, genau. Ja, also wichtig, tatsächlich an den Studien auch teilzunehmen. Und ich weiß nicht, ob es in jeder Klinik so ist, aber das war nochmal ein guter Aufruf an die, die uns zuhören, auch vielleicht ja, die Betroffenen dazu zu bewegen, an Studien teilzunehmen und dann auch von den neuen Substanzen zu profitieren. Also wir haben auch in diesem Jahr ganz viele, ich sag mal, hoffnungsvolle Ergebnisse gesehen bei den großen Kongressen Und wir freuen uns, dass wir mit dem Podcast jetzt einen Einblick geben konnten. Also bei dem einen Podcast vom ASCO, den finden Sie auch auf der Seite der ADO. Und jetzt mit diesem Podcast über den Kongress, den Europäischen Kongress, den ESMO in diesem Jahr. Und wir danken Ihnen, lieber Herr Professor Hauschild, ganz herzlich für die Zusammenfassung der Kongressergebnisse und für die Beantwortung der Fragen. Vielen Dank.
Sehr gerne. Ich wünsche allen Patientinnen und Patienten, wenn sie denn schon betroffen sind, einen guten Therapieerfolg oder in dem Fall vielleicht auch, dass gar keine Therapie außer der Operation notwendig wird, und bedanke mich wirklich für dieses Interview. Toi, toi, toi für alle und vielen Dank an Sie, Frau Dr. Weber.
Dann hören wir uns vielleicht im nächsten Jahr wieder.
Vielen Dank. Würde mich sehr freuen.
Sie finden diese und weitere Podcasts auf unserer Webseite unter www.ado-homepage.de.